Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Danke, schön, dass du da bist. Oder wie du sagen würdest?
Hier bekommt ihr dann alle wichtigen Infos dazu. Ich bin Raf Alhamdan. Ich wünsche euch einen entspannten Nachmittag mit uns.
Raf, schick mir niemals Versprecher aus deiner Sendung.
Ah, du Idiot. Ja, es ist extrem peinlich, dass ich mich ausgerechnet bei meinem eigenen Namen verspreche. Aber passiert. Ist halt ein komplizierter Name. Raf Alhamdan.
Finde ich gar nicht.
Sascha.
Finde ich gar nicht.
Ich finde, Sascha Fassbender ist ein sehr, sehr einfacher Name. Raf Alhamdan, das hat schon... Das braucht schon was.
Es haben sich schon Leute bei meinem Namen on air versprochen. Kein Scherz.
Wer
aber
denn?
Ich mich selbst. Ja, meine Moderatorin. Ja.
Deine Moderatorin?
Hat sie, ja, genau. Raf, ich finde, wir sollten einmal kurz über die letzte Folge reden.
Unbedingt.
Für mich war das wie eine Art Urlaub. Also jetzt nicht irgendwie Urlaub beim Bestatter oder Urlaub im Sarg oder so ein Gedöns, sondern es war einfach mal in eine andere Welt eintauchen. Ich glaube,
voll.
Wir haben in den ganzen Podcast von ausnahmsweise mal einer ganzen Stunde, wir haben uns ja eigentlich gesagt, wir wollen kürzer werden. Ich glaube, wir haben nur ein einziges Mal das Wort Corona gesagt. Wir haben kein Mal über Rassismus sprechen müssen, über Diskriminierung, aber es war trotzdem ein richtig geil, wichtiges Thema.
Ich habe auch keinen Bock, jedes Mal über Rassismus und Diskriminierung zu reden.
Ja.
Also ab und an, klar, wenn es wichtig ist, aber so muss nicht sein.
Ja. Wie fandst du es?
Ich fand's mega. Mike ist großartig,
voll.
Der hat das so toll erzählt.
Ja.
Ich fand's echt cool, dass er so ganz frei war und wir ihm einfach Fragen stellen konnten, die man vielleicht so jemandem in der Regel nicht stellen würde.
Ja.
Und das hat mich echt beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, dass die Resonanz, also vielen Dank da draußen an unsere drei Fans, von denen zwei
wir sind.
Richtig. Und eine Person, die dritte Person ist eigentlich die Mutter. Einmal von mir, einmal von dir, die wechseln
genau.
sich ab.
Ja, apropos, meine Mutter hat mir direkt danach geschrieben, kein Scherz, wie sie bestattet werden möchte. Auch tatsächlich von ihm, also von dem Bestatter, nicht von ihm selbst, wobei vielleicht auch von ihm selbst.
Also nicht von Mike, sondern von seinem Chef oder vom Unternehmen.
Vielleicht auch von Mike. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Mehrwert, weil das ist halt wirklich ein Thema. So, du kommst da nicht zum Familienessen, weiß ich nicht, an Weihnachten und sagst so, Opa, wie möchtest du denn beerdigt werden? Das machst du halt nicht. Aber dem Opa zu sagen, ey, ich kenne deinen Podcast, Schei und Rauch, guck mal hier, Opa, zeige ich dir. Hör doch da mal rein.
Das war eine ganz billige Art und Weise, unseren Podcast zu bewerben, Sascha Fassbender.
Nein! Hört unseren Podcast.
Das geht auch an alle Opis da draußen.
Nein, aber ich fand es wirklich, da muss ich auch einfach mal so asozial seinen Eigenlob raushauen.
Ja.
Ich fand's geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es war, obwohl es eine Stunde ging, also einer unserer längsten Folgen.
Das kam mir aber vor wie die kürzeste Folge, die wir jemals gemacht haben, weil es so schnell schon wieder vorbei war.
Ja,
das
und
war
in
echt
der
cool.
Nachbesprechung, also wir haben ja danach noch weiter mit ihm gequatscht und wollten noch was trinken gehen, wenn die Bar unten nicht zugemacht hätte. da kamen noch mehr Fragen und noch mehr Fragen. Und das ist, also ja, wenn ihr sie nicht gehört habt, hört euch sie an. Auch wenn es um Tote geht. Weil,
aber wir haben so viel gelacht in dieser
ja,
Folge.
Das ist ja. Also es ist nicht nur traurig und so.
Ja, und die, also wie gesagt, die Resonanz darauf war gigantisch. Das hat mich so gefreut und es berührt einen ja auch. Ne? Auch wenn so Leute, die du gar nicht kennst, dir dann irgendwie sagen, ey, es war eine geile Folge oder ich hätte das und jenes noch gefragt. Deswegen, glaube ich, werden wir es tun, oder? Wir werden noch eine zweite Folge machen.
Mit Mike. Ja? Mhm. Ich finde, der Mike hat den süßesten Nachnamen überhaupt.
Kiewelip.
Das ist mega cool. Mega cool. Das
hört sich an wie so eine holländische Nachspeise, finde ich. Kiewelip.
Und da verspricht man sich nicht so wie bei Alhamdan. Raf, wie war deine Woche?
Durchschnittlich, um ehrlich zu sein.
Was ist eine durchschnittliche Woche?
Ja, irgendwie.
Ist nicht irgendwas
stressig.
Auffälliges passiert?
Ja, ich fürchte, ich werde heftigen Beef mit der AfD haben.
Als würde dir nicht unwöchentlich jetzt. Wieso?
Wir arbeiten gerade, also in dem Sender, wo ich arbeite, bereiten wir uns auf die Kommunalwahlen vor und wir führen Interviews mit allen Bürgermeisterkandidaten. Und ein Bürgermeisterkandidat von der AfD hat zugesagt, diese Interviews zu machen. Allerdings mit der Bedingung, dass dieses Interview mit ihm nicht geführt wird von Frau Rahaf Alhamdan.
Hat der auch einen Grund irgendwie?
Ja, angeblich. Also ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt nicht persönlich mit diesen Menschen gesprochen, das wurde nur an mich herangetragen. Aber angeblich habe ich ihm irgendwann mal im Laufe meines Lebens, wie gesagt, ich bin dieser Person nie begegnet, verboten, unseren Sender zu haben. Das ist für AfD-Verhältnisse. Selbst für AfD-Verhältnisse ist das ziemlich schlecht zusammengelogen.
Du bist einfach bei ihm eingebrochen, hast ihm sein Radio abgenommen. Nee, aber jetzt mal, also
es ist so lächerlich, dass ich eigentlich mich frage, ob man sich damit überhaupt befassen sollte.
Also für alle da draußen, ich kenne ja Raf jetzt schon ein bisschen länger und wir bekommen oft im Sender Anrufe von, da ist alles dabei, von Menschen, die es zu gut meinen, bis Verschwörungstheoretiker, bis ganz rechts. Und ich kann euch sagen, die Raf geht mit allen nett um. Sie interessiert sich für die Probleme, sie geht darauf ein. Und ich habe wirklich also schon die wildesten, es ist ja mittlerweile so, wenn du 2 Minuten lang jemanden telefonieren siehst und du siehst ihm schon so an, so, ja, der will jetzt eigentlich raus, dann gibt's so Tricks, dann rufst du so von hinten so, Raf, du musst rein. So, und
die
dann,
Sendung läuft.
Und dann am Hörer, sie haben gerade gehört, der Kollege ruft mich schon so. Also es gibt ja Tricks, wie du dann aus solchen ganz bescheuerten Gesprächen rauskommst, weil es rufen wirklich teilweise ganz verrückte Menschen an und trotzdem interessierst du dich für ihre Probleme. Deswegen behaupte ich einfach mal, der AfD-Mensch, oder sagen wir es mal anders, das, was ich dir zutrauen würde, wäre ein, ja, wenn sie glauben, dass das so ist, dann schalten sie den Sender halt ab.
Ja.
So, aber mehr.
Ja. Und ich glaube, also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er komplett lügt. Also mir ist nie bewusst gewesen, dass ich jemals mit einem AfD-Politiker am Telefon geredet habe, in welcher Situation auch immer. Und es ist tatsächlich so, wenn Menschen zu krass werden, unhöflich, respektlos, dann sage ich denen auch am Telefon, nicht in dem Ton. So sprechen wir nicht. Ja. Oder ich sage, gut, dann müssen sie den Sender nicht mehr hören, wenn sie nicht wollen. Also es zwingt sie keiner dazu, das Programm zu hören. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe schon wirklich oft die Situation erlebt, dass auch sehr harsche, also nicht nur kritische, sondern teilweise auch unhöfliche Kritik, da steckt immer was hinter. Und da ist immer irgendetwas, wofür es sich lohnt, dran zu bleiben und den Leuten zuzuhören. Und oftmals werden wir auch angerufen, weil die Menschen gar nicht wissen, wohin. Ne? Also die hören uns von morgens bis abends oder meinetwegen auch nur eine Stunde am Tag. Aber und es ist ja auch ein krasses Zeichen eigentlich, ne? Dass Leute teilweise auch mit privaten oder persönlichen Fragen
Verbundenheit.
Ja, absolut, uns anrufen und also wenn wir uns dafür die Zeit nicht nehmen, dann macht das alles gar keinen Sinn.
Ja. Das ist, finde ich, auch das USP des Lokalfunks, also das, was uns einzigartig macht, wirklich bei den Menschen zu sein. Klar gibt es auch andere Sender, die das versuchen, auch oft gut machen, aber ich finde die Lokalsender, also wenn nicht wir, wer sonst?
Ja,
so.
Richtig.
Ja, aber apropos Kommunalwahlen, ich bin durch Düsseldorf gefahren, du siehst ja immer diese Wahlplakate und so. Und manche sind sinnvoll, da steht dann drauf, mit Partei XY gibt es 150 Ordnungskräfte mehr für Stadt XY oder Gemeinde XY. Ich habe aber eins von einer Partei gesehen, das lautet, Düsseldorf bekommt, was Düsseldorf verdient. Doppelpunkt. Und dann kommt etwas, du, rate mal, was verdient Düsseldorf denn?
Okay, Düsseldorf bekommt, was Düsseldorf verdient.
Doppelpunkt.
Die Freien Wähler.
Nee, keine Partei. Also
keine
es muss,
Partei?
Nee, es muss schon ein Wahlversprechen sein.
Okay.
Da gehört ein Wahlversprechen dahinter.
Bekommt, ja gut, da passt nur Steuersenkung.
Ich lese es vor. Düsseldorf bekommt, was Düsseldorf verdient. Eine Düsseldorferin. Das ist...
Wow. Darüber müssen wir reden.
Warte.
Ja, ich weiß direkt, wer das ist.
Ja. Die Politikerin selber,
sag
also es ist die FDP, es ist die FDP, Stracke.
Ja.
Und ich mag die FDP an sich nicht, ich muss aber sagen, sie ist in meinen Augen eine coole Frau.
Ist eine taffe Frau.
Ja, hat auch schon coole Sachen gesagt, ist, wie gesagt, ist nicht meine Partei, aber trotzdem. Aber dann denke ich mir immer so, ja, ihr habt schon die coolsten Fotos. Die FDP hat immer die coolsten Fotos auf den Wahlplakaten.
Hashtag Christian Lindner.
Ja, sowieso.
Hashtag Schwarz-Weiß.
Eins muss man ihm lassen, bestaussehendster Politiker im Bundestag.
Das stimmt
oder?
Nicht.
Nee. Wer ist hübscher?
Nee, du hast recht. Mir fällt wirklich niemand attraktiv sein.
Ich habe ihn einmal auf der Kö aussteigen sehen.
Natürlich. Aus welchem Auto?
Aus einem fetten Benz.
Natürlich.
SUV.
Mhm.
Und ich sag mal, James Bond steigt hässlicher aus einem Auto aus.
Ja.
Also es war wirklich so, ich bin fast vom Fahrrad gefallen, weil ich mir so dachte, wow.
Aber
wow,
der soll das aufhören mit den Sachen, die er sich da ins Gesicht machen lässt.
Ja, das ist ja auch egal. Zurück zu dem Wahlplakat.
Düsseldorf.
Düsseldorf bekommt, was Düsseldorf verdient, eine Düsseldorferin. Okay, das ist das, was dich als Politikerin einzigartig macht. Steckt da ein Insider hinter, den ich nicht raffe, weil Geisel kein Düsseldorfer ist? Ja, okay, aber sorry, nein. So, das überzeugt mich nicht. Überzeugt mich wirklich nicht.
Die Taktik dieser Frau ist, also sie ist davon überzeugt, dass
Lokalpatriotismus.
Vieles, was schiefgegangen ist bisher in Düsseldorf, ist schiefgegangen, weil die Lokalpolitiker, per se der Bürgermeister, einfach niemand ist, der von dort stammt. Und ihre Taktik ist, sich als Düsseldorferin zu positionieren. Sie ist auch sehr bekannt in der Stadt. Also
ja,
bei dich,
definitiv,
ja. Bei den wichtigen Leuten ist sie bekannt. Nur finde ich diesen Spruch sowas von dumm.
Ja.
Denn was bedeutet das? Du signalisierst damit, sobald du nicht hier geboren wurdest, hast du gar nicht die Kompetenz, hier zu sagen, wie es funktionieren kann oder was besser laufen könnte.
Und das ist das, was ich meine.
Das ist so ein krass dummes Signal von ihr. Dass, vor allem Düsseldorf ist voller Migranten zum Beispiel. Ja. Ja. Und das sind Leute, die dafür sorgen, dass diese Stadt auch das Geld hat, das sie nun mal hat. Das darf sie nicht vergessen.
Ja.
Wie natürlich jeder Arbeitnehmer in dieser Stadt, der da lebt. Aber das finde ich so peinlich, um ehrlich zu sein. Also ich fand das echt scheiße.
Ja. Ich fand's auch, ja. Ich finde das Plakat komisch.
Ich habe das Plakat tatsächlich noch nicht gesehen. Ich kannte diesen Spruch nicht, aber ich weiß, dass sie mit diesem Motto sozusagen, also das, was Yes, we can für Obama war, ist das. Ich bin Düsseldorf für, oh Gott, die Strache, ey. Egal, vergessen wir das. Nächster Punkt.
Und eine allerletzte Erzählung noch, dann können wir wieder raus aus dem Politischen. Ich bin letztens durch die Fußgängerzone gegangen und da waren die Republikaner. Ich habe dir das Foto geschickt.
Ja, das war sehr lustig.
Da war ein Typ mit Sandalen und Socken in den Sandalen, dann so eine Fischerhose und dann in Camouflage, mit einer Camouflage-Weste, Finger in der Nase, keinen Mundschutz an und hat dann da schön die Risikogruppe beraten über seine ach so tolle Partei. Und vor ihm noch einer, ungefähr dasselbe. Hose mit Hochwasser. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so oberflächlich die kritisieren. Fakt ist, sie hatten beide keinen Mundschutz an und hatten viel zu nah Kontakt mit, wie gesagt, der Risikogruppe. Leute, lasst das doch. Wenn ihr nicht an Corona glaubt, ja mein Gott, dann tut's halt für eure Wähler wenigstens. Ja. Und ja, keine Ahnung.
Was sagst du zu dieser katastrophalen Demo in Berlin, die letztes Wochenende, also die jetzt lief?
Mit den Trilliarden-Teilnehmern?
Ja. Eine Maus. Ich kann leider Donald Trump nicht nachmachen, aber das würde jetzt sehr passen. Aber also, wer sagt mir, was hältst du davon?
Ja, besonders gruselig finde ich halt, dass da Leute aller Couleur aufgetreten sind. Also es waren jetzt nicht einfach nur Rechts,
Nazis, ja.
Sondern es waren leider auch Linke dabei, wo ich mir so denke, Leute, also, was, warum?
Ich habe ein Problem mit diesen Systemsprengern, die sie alle sein möchten.
Anarchos.
Ja, also seid ihr eigentlich komplett kaputt im Kopf? Wir leben in einem, was muss man echt sagen, wir leben in einem großartigen Land und wir haben hier so viel Sicherheit. Guck mal, wie wir die Corona-Pandemie bisher gemeistert haben. Und selbst Menschen, die ihren Job verloren haben oder die, was auch immer sie jetzt durchmachen müssen, so furchtbar das ist, ich glaube nicht, dass hier eine einzige Person aufgrund von Corona auf der Straße landen musste und dann keinerlei Chancen hatte, sich irgendwo Hilfe zu holen.
Ja.
Und das passiert gerade auf der Welt seit vielen, vielen Monaten. Und ich glaube, in Deutschland geht es uns manchmal auch einfach zu gut.
Ja, ist so. Und das sind halt vor allem auch, das sind halt wiederum die Telefonate, die ich auch führe mit Hörern. Menschen, die nur das glauben, was sie selber sehen, was sie selber fühlen und den kruden Theorien, denen sie folgen. Deswegen glauben ja auch so viele von denen, dass die Erde flach ist. Ich war in Australien, sie ist nicht flach. Es ist so, ja, aber alles, was ich sehe, ist ja gerade. Dann muss das ja alles eben sein.
Oh mein
so
Gott.
Und ja, und das Virus sehe ich nicht. Und ich kenne auch keinen, der das Virus hat. Ja, du hast vielleicht einfach zu wenig Freunde dann in dem Fall oder weiß ich nicht. So nur weil das, ich kenne auch keinen, der AIDS hat. Trotzdem gibt's AIDS. So, das ist so, weiß ich nicht. Lest Zeitungen, weiß ich nicht, informiert euch, keine Ahnung, aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen, nur das zu glauben, was man selber sieht.
Es ist krass, dass dein Gesicht total widerspiegelt, was ich fühle, nämlich so eine Mischung aus Ekel und Verzweiflung.
Aber auch ich habe auch Mitleid mit diesen Menschen, weil denen muss mal irgendwann etwas widerfahren sein, dass sie.
Nein, ich glaube schon. Das sind oftmals auch, glaube ich, gelangweilte Menschen. Wenn du ernsthaft die Zeit hast, man muss ja sagen, das, was in Berlin passiert ist, das waren ja nicht ausschließlich Berliner. Nee. Das sind ja Leute, die von überall aus ganz Deutschland angereist sind. Ja. Und ich denke mir, wenn es dir so gut geht, dass du in der Lage bist, in die Hauptstadt zu fahren, da an einer Demo teilzunehmen, dann kann ja eigentlich dieses Land oder dieses System, das du ja so krass kritisierst, gar nicht so schlecht sein. Und deswegen ist es auch richtig, dass diese Demo zumindest starten durfte. Also sie wurde ja dann irgendwann abgebrochen. Aber das ist ein krasser, sehr guter und wichtiger Beweis dafür, dass unser Rechtsstaat auch einfach funktioniert. Denn es ist absolut gerechtfertigt, natürlich, dass du auf die Straße gehst und demonstrierst. Wir waren bei der Black Lives Matter Bewegung bzw. Demonstration in Düsseldorf. Das durften wir genauso. Ja. Von daher, jeder soll und macht ruhig, aber ey, seid doch nicht so dumm. Mir fällt gar kein anderes Wort mehr dafür ein.
Ja. Ich habe in einer Doku, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, in einer Doku gesehen, wie da Leute waren, die dann das Virus und die Probleme mit dem Virus wegtanzen wollten. Also entweder, zu viele Drogen genommen oder sowas. Was ist das, Alter?
Ja, aber weißt du, am Ende des Tages muss man mit diesen Meldungen und diesen Nachrichten leben.
Ja.
Es gibt ja auch gute Meldungen, so wie es aussieht, ist der Corona-Impfstoff nicht ganz so weit entfernt. Im Übrigen, wir haben in Neuss, wo ich ja herkomme, oder wo ich wohne, ein Unternehmen sitzen, Janssen-Cilag, gehört zu Johnson & Johnson. Und Janssen-Cilag hat verkündet letzte Woche oder jetzt auf jeden Fall die Tage irgendwann, dass sie einen Impfstoffkandidaten ins Rennen schicken, dass es jetzt soweit ist, dass sie ihn entwickelt haben und dass sie safe, also dass sie der Überzeugung sind, dass das ein gutes Ding ist. Und Trump bzw. die USA, die haben jetzt schon 100 Millionen Impfstoffdosen in Neuss bestellt.
Krass.
Ja. Finde ich ganz schön krass. Die sind aber in einen Deal eingegangen mit der US-Regierung, scheinbar. Ich habe nicht mit Janssen-Cilag persönlich gesprochen. Und die sind wohl, die sind diesen Deal eingegangen, dass der Impfstoff in dieser Masse in den USA produziert und verkauft wird.
Mhm.
Ja.
Die USA. Ja, wenn TikTok in den USA wäre, wäre es ja auch nicht so schlimm.
TikTok. Es ist Wahnsinn, was diese Plattform für einen Zulauf hat, ne?
Ja. Was ich mich ja frage, also für alle, die es nicht kennen, TikTok ist ja irgendwie so eine Mischung aus Instagram, Twitter und YouTube. Also es sind ganz, ganz kurze Videos, die lustig oder informativ sein sollen, oft lächerlich in meinen Augen.
Mhm.
Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, es gibt ja so Kunstbewegungen oder Kunstepochen wie Barock, Surrealismus oder was weiß ich, wie die Menschen in 100 oder 200 Jahren auf TikTok und Co. zurück. Wie werden wir genannt? Wie wird sich diese Bewegung nennen? Diese Kunstbewegung Richtung TikTok? Wie wird man das nennen?
Sowas wie das Napoleon-Syndrom? Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl und ich erwische mich ja auch selbst dabei, ne? Also ich habe Instagram zum Beispiel, ich nutze kein Facebook und eigentlich auch nichts anderes. Aber ich merke schon, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, das kurz angeschnitten, das ist schon so eine Selbstdarstellungsscheiße. Ja, ne? Wenn ich mir meinen Feed oder meine Postings oder meine Stories angucke, dann denke ich mir, wow, Raf, du führst ein cooles, spannendes, glückliches Leben.
Online.
Die Realität ist, dass ich sehr oft ja, was bin ich? Ich bin auf jeden Fall nicht so glücklich oder nicht so zufrieden und nicht so erfolgreich, wie es scheint. Also Leute, macht euch nichts draus, ehrlich. Yes.
Poser-Plattform.
Voll.
Einfach nicht so rumposen, ne?
Ach, voll.
Ja.
Mir geht's scheiße heute. Und das ist sogar wahr, denn ich habe gestern Abend gesoffen.
Echt? Bist du schön verkatert?
Ja, ich war heute Morgen schon echt krass verkatert. Das war schon echt anstrengend.
Aber du hast keine Frühschicht.
Nee, ich musste um 10 arbeiten und ich habe Sendung gehabt, also 4 Stunden moderieren. Das war anstrengend. Ich habe es auch erzählt on air.
Echt?
Das ist nicht
geil.
Aber.
Ich liebe das, wenn Moderatoren authentisch einfach auch die Lebenslage raushauen.
Ach, I don't care.
Geil. Ja, ich habe auch diese Woche moderiert und bei mir, kennst du das, wenn du Sachen moderierst so und manchmal musst du nach Timing, erzählst du einfach irgendwas und dann habe ich UB40 mit Red Wine und es war halt mega heiß und dann habe ich halt gesagt, ja, manche Leute präferieren Red Wine, andere trinken lieber Sangria. Und dann der nächste Song. Und als der Song losging, denke ich mir, Sascha, was laberst du für eine Scheiße? Sangria ist doch im weitesten Sinne Red Wine. Trottel. Ja, und das sind einfach so, wenn du dann spontan, ungeskriptet, ist ja auch hier so, manchmal, wenn wir dann unseren Podcast danach nochmal hören, denke ich mir danach so, was laberst du da eigentlich für ein Quatsch? Ja.
Ja, ich weiß.
Ja, aber es ist alles hier unvorbereitet, wirklich. Also wenn, dann gehen wir hier in den Podcast und dann sage ich mir, okay, über das Thema könnten wir reden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwas skripten.
Was ich sagen wollte.
Habe ich lang geredet, es tut mir leid.
Nee, überhaupt nicht. Wirklich jetzt nicht. Sondern ich wollte reingrätschen und einen Witz machen, aber das geht jetzt nicht mehr, weil
Soll ich irgendwas nochmal sagen?
Nee, komm. Das ist heute zum Wegwerfen. Wir müssen einfach damit leben, dass es auch manchmal Podcast-Tage gibt, Aufnahmen, in denen wir halt nicht so charmant und lustig und funny und interessant sind. Und heute ist so ein Tag.
Ja, ganz normales Leben. Ja. Wir waren eben wieder bei unserem Lieblingssyrer.
Richtig.
Raf, da wollte ich dich gefragt haben.
Ja.
Wenn du, oder nein, ich frage anders. Ich kann ja ein bisschen Spanisch. Mhm. Und wenn ich bei einem Spanier bin oder auch mal im Urlaub bin, manchmal höre ich, wie die über mich reden. Ich höre nicht alles, ich spreche kein perfektes Spanisch, aber ich höre so ein bisschen raus, so, okay, das war jetzt nett, das war jetzt nicht so nett. Mhm. Wie ist das bei dir, wenn du in einem arabischen oder halt especially syrischen Restaurant bist, reden die über, ja gut, dir sieht man das ja so ein bisschen an, aber reden über mich, wenn ich mit dir da bin? Hast du schon sowas schon mal rausgehört?
Um ehrlich zu sein, weißt du, was ich glaube? Gerade wenn Araber uns beide sehen und ich bin ja ziemlich, also ich höre immer wieder, dass ich ein sehr, sehr arabisches Gesicht habe. Man erkennt, dass ich arabischer Herkunft bin.
Aber du sprichst echt gut Deutsch.
Richtig. Nicht so gut Arabisch tatsächlich wie Deutsch, traurigerweise. Und ich schäme mich dann, ne, wenn ich auch dann irgendwie auf, also klar, wenn ich Syrisch spreche und ich weiß, ich spreche mit einem Syrer, dann ist das kein Problem. Aber so andere Araber schnallen schnell, dass ich nicht tagtäglich Arabisch spreche, okay, ne? Auch zu Hause jetzt nicht unbedingt. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, wenn gerade so die Araber uns beide zusammen sehen, dann denken sie sich so, ja, haram. So mäßig. So dieses, ach, nein, so nach mir so verschenkt so ein Deutscher mit ihr. So.
Ist er auch beschnitten?
So, ich glaube schon, die werden mit Sicherheit nicht alle so denken, ne? Ja. Aber ich glaube schon, dass das auf gerade syrischer Laden, wir spazieren da rein, wir bestellen Essen, wir schäkern und so, haben Spaß einfach miteinander. Oder du kommandierst mich rum oder ich kommandiere dich rum und sowas. Wobei, nein, ich kommandiere dich immer nur rum. Jedenfalls glaube ich schon, dass die dann so Sachen denken. Meinst du nicht, dass die so denken?
Nee, es stimmt nicht, dass du mich herumkommandierst.
Ach so.
Also sie gucken dich an und sagen, Mashallah, was für ein Harami. Inshallah, kommt sie zurück.
Ich glaube eher, dass die es nicht so denken. Also ich kann es gar nicht richtig erklären. Das ist auch so ein Feeling. Und wahrscheinlich bin ich jetzt auch gerade ein bisschen gemein und werf das meinen Leuten so selbst vor. Aber am Ende des Tages, ich meine, hast du dich unwohl gefühlt?
Null.
In dem Laden?
Null, das ist ja sowieso, das ist eigentlich was ich in den nächsten Folgen mal besprechen wollte. Es ist wieder Zeit für Klischee-Busters. Aber ganz kurz, bevor wir Klischee-Busters machen, beantworte mal meine Frage. Lästern die manchmal oder hörst du manchmal? Ja, ist ja schwierig, die werden ja kaum über dich lästern, weil du ja selbst sagst, du hast eine arabische Optik. Aber hörst du sie manchmal über Deutsche reden, wenn so ein typischer Deutscher reingeht und sagt, ach guck mal, hier syrisch.
Also ich glaube, Araber sprechen nicht so viel über Deutsche, wie Vietnamesen im Nagelstudio über Deutsche sprechen, um ehrlich zu sein. aber auch das ist natürlich erstmal nur ein Klischee.
Und ein Vorurteil.
Und ein Vorurteil, absolut. Aber ich glaube, Araber sprechen anders über Deutsche, als Deutsche über Araber zum Beispiel sprechen. Mhm. Ich glaube oder habe oft das Gefühl, wenn Deutsche so über Ausländer reden oder so, wenn sie in so einer Situation sind, fühlt sich das irgendwie immer, vielleicht aber auch, weil ich mich dann angesprochen fühle, aber es fühlt sich immer von oben herab an. Es hört sich immer für mich so an, als ob man so, also dieser...
Der Pöbel. So
ja,
irgendwie.
Genau, so pöbelmäßig. So. Ja. Bei Arabern ist das anders. Es ist mehr so, ich glaube, sehr viele Araber, dazu zähle ich mich tatsächlich auch, können gewisse Dinge bei Deutschen einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also dieser Geiz oder die Art und Weise, wie selbst unter Familienmitgliedern oder so, also war die Vorstellung, dass ein Pärchen in ein Restaurant geht und die Rechnung teilt. Ich habe selber in der Gastro gearbeitet, ich habe das mehrfach erlebt. Also die Araber würden sich denken, was seid ihr eigentlich für ein, was ist das für eine eklige Art und Weise? Mhm. Also Geld oder auch diese Großzügigkeit, dieses Willkommen heißen, das ist ein ganz großes Thema. Mhm. Also darüber redet man, glaube ich, auch vor allem. Und natürlich auch über viele andere Dinge, aber wir haben ja auch viele deutsche Hörer und ich möchte niemanden verletzen. Aber ja, wir sind doch auch Menschen. So
Klar.
Wie ihr schlecht über uns redet, so reden wir auch schlecht über euch. Aber die Liebe ist natürlich auch sehr groß, ne?
Voll.
Das ist so, das muss man schon sagen.
Definitiv. Ja genau, wo wir waren, Klischee-Busters, Klischee-Busters.
Ich liebe es, wenn wir so synchron sprechen.
Sagen wir nochmal?
Ja.
Okay, 3, 2, 1.
Klischee-Busters. Oh mein Gott, da geht mir einer ab und wir haben es nicht mehr geprobt. Wir sind fantastisch. Die fantastischen zwei.
Ja.
Wow.
Aber warte, warte, oh warte.
Oh, wow.
Klischee-Busters, auf jeden Fall. Warum? Einfach mal was Positives. Es war ja
warum
bisher,
fühlt sich dieser Podcast an, als ob du mich permanent interviewen würdest?
Nein.
Ich will dir jetzt mal ein paar Fragen stellen, Sascha Fassbender.
Nee, kannst du danach. Ich habe gerade angefangen.
Uff.
Ja, Luck.
Luck. Was habe ich dir gerade gesagt? Sascha hat mich gefragt, ey, wenn ich, du wolltest die Jungs ansprechen, die Araber in dem Laden, ne? Oder nee, was hast du gesagt? Wie sage ich?
Boah. Weiß ich nicht mehr.
Du Typ oder sowas? Jedenfalls wollte Sascha, dass ich ihm etwas ins Arabische übersetze. Ja. Und es ging darum, dass du einen anderen Mann ansprichst.
Ja.
Was habe ich dir beigebracht?
Luck.
Nein?
Nicht?
Nein?
Was denn?
Ja, Mar.
Ja, da habe ich. Nein, das ist zu viel Hals.
Ja.
Da ist zu viel Hals drin. Das kann ich nicht aussprechen.
Wir proben das jetzt zusammen.
Machen noch einmal.
Ja, Mar.
Ja, Mar.
Das war gar nicht so
klingt
schlecht.
Klingt ein bisschen wie Rammstein, ne?
Das war gar nicht mal so schlecht.
Okay.
Aber jetzt auch noch nicht so gut.
Nee, es war definitiv nicht gut.
Nee, das würde ich so nicht. Okay. Ich habe schon deutlich schlechtere Versionen gehört.
Zurück zu Klischee-Busters.
Bitte sag das niemals einem Araber, denn Yahmar heißt so, du Esel.
Echt?
Ja.
Wow.
Yahmar ist Esel.
Ich habe das schon mal gesagt, ich finde das total faszinierend, dass... dass ihr so in Anführungszeichen Süße beleidigt, ihr beleidigt euch halt als Tiere so. Ich finde das süß. Bei uns sind ja immer Fäkalien und bei Engländern bzw. Amis ist halt immer so mit Sex. So fuck.
Ja.
Motherfucker und so. Und bei Motherfucker.
Müssen wir das eigentlich piepsen?
Nein. Versteht ja da draußen gar keiner.
Motherfucker!
Boah, ich habe hier so ein, wie bei Timo total, so ein richtiges Tableau mit Sachen, die ich von dir abspielen kann. Jetzt endlich zurück zu Klischee-Busters. Diesmal was Positives. Klischee-Busters. Warum seid ihr so geil gastfreundlich? Mega. Was man bei uns Deutschen so über den Besuch bei Omi sagt, so du gehst so als normaler Mensch hin und du kommst als fette Sau mit einem Zwanni in der Hosentasche, kommst du raus. So ist das bei euch immer. Immer wenn ich bei Menschen aus dem Orient gegessen habe, egal ob bei Libanesen, bei Kurden, bei Arabern, es war immer so, hast du Hunger? Nein, hier ein voller Teller. Und danach gab es noch Nachtisch und was weiß ich. Ich durfte ja einmal war ich bei Libanesen bei dem großen Essen hier an Ramadan, das Fastenbrechen, das war krass.
Mhm.
Das war heftig. Wo kommt das her, dieses krass gastfreundliche?
Ich glaube tatsächlich, das hat sehr, sehr viel mit dem Islam zu tun. Du hast ja jetzt auch zum Beispiel zum Opferfest und sowas, es geht ja sehr viel darum zu teilen und zu geben und genauso wie also das Opfer, also das Tier sozusagen, das du schlachtest, es geht ja gar nicht darum, dass du es selbst isst, sondern es geht darum, dass du es an die Bedürftigen verteilst. Also im Islam geht es sehr, ich weiß, wir haben ein sehr krudes, sehr ekliges, sehr falsches Bild vom Islam in diesem Land oder generell in der westlichen Welt. Kann ich auch nachvollziehen, wenn du natürlich über Jahre hinweg immer nur von Terror hörst. Mhm. Aber der Islam ist unheimlich gütig und unheimlich großzügig und es geht sehr, sehr, sehr viel ums Geben.
Mhm.
Das ist, auch wenn ich jetzt keine Muslima bin, etwas, was ich mein Leben lang gesehen habe. Ich glaube, daher kommt das tatsächlich, diese Großzügigkeit, diese Gastfreundschaft, dieses Teilen. Überleg doch mal, wenn du in einer Gesellschaft groß wirst, in der es nicht viel gibt, bist du darauf angewiesen zu teilen, um zu überleben.
Mhm.
Und die Familien sind recht groß, jetzt speziell die Araber, ne? Die Familien sind in der Regel recht groß. Es hat auch einen, wie ich glaube, sozialen Hintergrund, also dass du dich auch absicherst, ne? Je größer deine Familie, desto mehr Leute hast du, die dich und deine Familie auch tragen. Das ist mit Sicherheit nicht der einzige Grund, aber ich glaube, daher kommt das so ein bisschen willkommen zu heißen. Also auch bei mir zu Hause zum Beispiel. Ich bin ja mit zwei Geschwistern groß geworden und jeder Freund von uns, jede Freundin von uns, also da hätte es niemals etwas gegeben, wo unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Bekannten nicht mit eingegliedert werden würden oder Also das ist unvorstellbar. Das ist Teil unserer Kultur und ich glaube, das hat auch viel mit Stolz zu tun. Das ist ein wichtiger Teil unserer Identität. Also so empfinde ich das zumindest.
Und das geht auch, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen hinkt, aber für mich geht das auch so ein bisschen über die Grenzen hinaus, wenn man sich mal, ohne jetzt das Beirut-Thema zu groß aufmachen zu wollen, der Libanon hat 6 Millionen Einwohner und hat 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen.
Ja.
Also quasi ein Sechstel der ganzen Bevölkerung, die es in dem Land gibt. Der Vergleich zu Deutschland hinkt krass. Und uns geht es milliardenmal besser als einem klassischen Natürlich. Menschen, der durch den Libanon läuft. Also da ist auch nochmal so dieses, euch geht's scheiße, uns auch, aber kommt ruhig rüber. Ja. So, und als ich wusste zwar, dass der Libanon krass viele aufnimmt, aber als ich diesen Vergleich gesehen habe, diese Woche, als da, ja,
man darf aber auch nicht vergessen,
verheerende Katastrophe gewesen ist, da dachte ich mir so, ja, Alter, jeder Nazi, der da draußen rumläuft und sagt, das Boot ist voll, verpiss dich in dein Boot und geh woanders hin, wander aus auf eine einsame Insel, weil, Alter, denen geht's da unten so dreckig und die nehmen so viele Leute auf, so, das ist ein Witz, was wir hier aufnehmen, ist gar nichts.
Ich liebe dein Herz einfach, weil ich weiß, alles, was du sagst, das kommt aus so einer krassen Haltung raus und natürlich kann man auch, hat dieses ganze Flüchtlingsthema bla 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 bla, man kann darüber diskutieren, es ist auch vollkommen okay, eine Haltung zu haben, die ich zum Beispiel selbst nicht vertrete, weil ich will nicht, dass Menschen ertrinken, weil sie vor etwas fliehen, was wir hier in Europa mit aufgebaut haben, um ehrlich zu sein. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Man muss aber zu dieser Syrien-Libanon-Geschichte sagen, also gerade Palästina, und ich sage absichtlich Palästina, Syrien, Libanon, also diese komplette Region dort. Mhm. Wir sind sehr eng miteinander verbunden, auch nochmal anders als zu anderen arabischen Ländern. Nicht nur, weil wir geografisch Nachbarn sind, sondern unsere Sprachen ähneln sich. Die Familien sind sehr gemischt. Also ich glaube, es gibt keine syrische, libanesische oder palästinensische Familie, die nicht eben auch sozusagen aus diesem, ja, wie soll ich das sagen, das ist so ein Pott eigentlich. Ja. Ich empfinde das immer, als ob Palästina, Syrien, Libanon, also gerade diese drei Länder, wir sind eigentlich ein riesengroßes Land, das durch so viel Scheiße gegangen ist, dass wir natürlich alle, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Syrien erst 100 Jahre alt wäre ne? Also das jetzt nicht missverstehen, aber das ist so dieses Gefühl, das ist diese Solidarität und das ist interessant, dass wir darüber reden, weil auch das wieder, diese Verbundenheit, dieses Miteinander, trotz Kriege, die es zuvor untereinander gab, Ärger, politisch wie auch gesellschaftlich, ist da so eine große Solidarität und ich bin so stolz, Beirut zu sehen oder den Libanon zu sehen, wie die Leute aufstehen und weitermachen und weitermachen. Und es gibt nichts, ich bin davon überzeugt, es gibt nichts, was diese arabische Kultur unterbuttern kann. Das gibt es einfach nicht. Ja. Was wir alles da durchstehen, ey, boah, ich bin echt stolz darauf. Ich bin echt stolz darauf, arabischer Herkunft zu sein. Und ich muss aber auch echt sagen, es berührt mich so tief, wie viel Solidarität aus dem Ausland kommt.
Klar, auch also echt, Europa.
Boah. Ja, Deutschland natürlich mal wieder. Auch das dürfen wir nicht vergessen, was dieses Land hier alles tut in der Welt. Mal abgesehen von auch einigen nicht so coolen Sachen, aber echt, ich habe das Bedürfnis, Danke zu sagen.
Vor allem, ich hatte das.
Danke.
Ich habe gestern die Tagesschau und danach den Brennpunkt zu dem Thema gesehen. Mich hat das auf der einen Seite richtig stolz gemacht, auf der anderen Seite aber das, was du gesprochen hast, das, wovon du gesprochen hast. Die haben halt vor Ort Leute interviewt, die Opfer wurden, also die sahen aus, ey, krass. Also ich an deren Stelle hätte mich erstmal irgendwo in die Ecke gelegt, wäre erstmal auf mein Leben klargekommen. Stattdessen haben die aber anderen geholfen und ey, wir müssen hier wieder aufbauen, wir müssen weitermachen, wir müssen suchen nach Leuten, die vielleicht überlebt haben und was weiß ich. Und da dachte ich mir so, boah, krass. Und auch diese Bilder von der Explosion, das ist schon
Wahnsinn.
Boah.
Aber ich sag dir mal was, Sascha. Also mich überrascht das überhaupt nicht, dass genau das so passiert ist, ne? Also dass die Leute sofort geholfen und versucht haben, alles zu retten oder Menschen aus den Trümmern rausgezogen haben. Ich glaube auch, dass das in Deutschland so wäre, wenn es uns nicht so gut gehen würde. Du darfst nicht vergessen, wir leben in einem Land, das, also wie lange ist jetzt der Zweite Weltkrieg her? Noch nicht allzu lang und wir sind eine Megamacht hier in Deutschland.
In Europa?
Ja, genau. Also Deutschland an sich ist eine Megamacht. Ja. Es hat so viel bewegt, kann so viel bewegen und tut auch viel Gutes in der Welt. Wie gesagt, es gibt natürlich Dinge, über die müssen wir wirklich mal reden, aber das ist eine andere Sache. Und warum ist Deutschland, wie es ist? Weil die Menschen einfach wissen, man kann durch Krisen kommen und die bestehen und bestärkt daraus kommen. Ich rede nicht vom Ersten Weltkrieg oder vom Zweiten Weltkrieg oder dieses Land war geteilt.
Ja.
Es gab die DDR und
ist es leider immer noch ein bisschen.
Aber auf einer anderen Ebene.
Ja.
Ne? Also wir sind gespalten, ja, glaube ich, zu einem großen Teil stimmt ja. Das schon. Aber wie dem auch sei. Ach, am Ende des Tages kann ich nur echt Lobeshymnen heute singen auf den Libanon, auf Syrien, auf Palästin, auf Deutschland. Oh mein Gott, ich bin ganz emotional. Das ist, weil ich gestern gesoffen habe, Sascha. Warum hast du nicht Nein gesagt?
Ich war nicht dabei.
Ja, aber ich habe dir gesagt, ich gehe jetzt trinken. Warum hast du nicht gesagt, trink nicht? Habe ich dir das überhaupt gesagt?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Mit welchen Podcast-Partner hast du noch, wenn du solche Sprachnachrichten schickst?
Es gibt nur dich, Sascha Fassbender. Ja.
Wo wir beim Arabischen eben waren, in Deutschland ist es ja so, Nachnamen haben immer irgendeine Bedeutung.
Mhm.
Zum Beispiel der Schneider hat geschneidert, ne? Mhm. Müller kümmert sich um Mehl und was weiß ich.
Mhm.
Und mein Nachname Fassbender, das ist halt jemand, der sich mal um diese Bänder um die Fässer herum gekümmert hat.
Mhm.
Haben im Arabischen die Nachnamen irgendwelche Bedeutungen? Und wenn ja, was?
Ich klär mal auf. Es gibt ja oft so, also mein Papa heißt Ibrahim,
mhm.
Brahim, aber er wird auch gerufen Abu Nur.
Warum?
Abu ist Vater, Nur, so heißt mein Bruder. Also Abu Nur.
So wie Johnson, der Sohn von John. So, oder Jackson, der Sohn von Jack. So kommen ja die Nachnamen.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Doch.
Wirklich?
Ja, ja.
Krass, du.
Kommt aus dem Skandinavischen.
Wow, das haut mich jetzt um.
Doch, wirklich.
Also,
das klingt voll gespielt gerade von dir. Das haut mich jetzt aber um, Sascha. Tell me more.
Vielleicht war es ein bisschen gespielt. Tell me more.
Nee, ich war fertig. Ich fand es faszinierend,
also,
dass es bei euch ähnlich ist. Krass.
Naja, das ist diese Ansprache. Also wenn jetzt, du könntest jetzt zu meinem Vater gehen und sagen, Abu Nur. Er wüsste, er ist gemeint. Weil er ist der Vater von Nur.
Aber geht das auch mit deinem Namen?
Abu Dahaf, mhm, genau.
Krass.
Also man, tatsächlich ist das so, wenn ich jetzt seine, also ich bin ja die Erstgeborene.
Ja.
Und, aber also sobald dann der Junge oder ein Junge geboren wird, so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich sage, aber das ist jetzt so das, was ich mal beobachtet habe, dann wird automatisch der Jungenname gesagt.
Mhm, okay.
Und nicht mehr, oder nicht der Mädchenname.
Ja.
Na, also man könnte ihn jetzt aber auch Abu Dahaf nennen. Ich glaube, das wäre jetzt, also, ja, das ist mir sehr peinlich, weil ich merke, auch durch unsere Gespräche, Sascha, es gibt Dinge, die ich in Bezug auf die arabische Kultur behaupte zu wissen und ich merke, nee, ich glaube, das ist gar nicht faktisch so, sondern das ist typisch syrisch oder
okay.
Typisch in unserer Familie oder typisch in unserem Kreis. Das mag, weiß ich nicht, in Jordanien zum Beispiel ganz anders sein.
Okay, aber ich finde, das merkt man nicht. Für mich bist du immer so ein offenes Buch. Wenn ich mit dir rede, ist das immer wie so ein kleiner Urlaub in den Orient. So, ich lerne das kennen, wir gehen syrisch essen und das ist dann immer so ja, ich kenne viele Menschen, die von da kommen und so richtig eintauchen, weil man will ja auch nicht so nachbohren bei einigen Sachen. Ne?
Warum nicht?
Weiß ich nicht, weil ich denke mir so, er bohrt ja bei mir auch nicht nach.
Aber so, vielleicht will er ja bei dir bohren.
Guck mich nicht so an, ey. Nein, jetzt sag mir mal, hat denn dein aktueller Nachname Alhamdan, hat das irgendeine Bedeutung? Kann man das übersetzen in irgendeiner Art und Weise?
Ich habe mich das tatsächlich noch nie so selbst gefragt. Ich weiß zum Beispiel, Raf oder Rahaf bedeutet sowas wie zierlich, was ich sehr süß finde. Also ich könnte jetzt erklären, woraus sich Hamdan bildet, also aus welchem Wort, aber... Nee, soll ich meinen Vater anrufen?
Live im Podcast. Mach mal Lautsprecher.
Ja, warte, mach ich.
In der Zeit kannst du ja kurz erklären, ob du einen Spitznamen hast.
Ja, habe ich tatsächlich.
Und?
Ich habe sogar einen neuen, den ich sehr, sehr cool finde.
Ja.
Aber ich habe, also mein arabischer Spitzname ist, oder meine Eltern haben mich immer Ruru gerufen.
Okay.
Mhm.
Ist das ist, nee, wie, Rihanna?
So
wie heißt Rihanna?
Nee, bei ihr ist das Riri. Also
Riri, genau, ja.
Und das ist auch so eine typische... Ich weiß gar nicht, ob arabisch oder typisch syrisch.
Ja.
Sowas auch. Oder meine Tante heißt Zafa und sie wurde immer Susu genannt.
Voll cool.
Also dieser erste Buchstabe und dann so eine Verniedlichung und das dann verdoppelt. Also S-U-S-U oder bei mir halt R-U-R-U, Ruru, Susu.
Und bei Männern ist das
so? Shushu, meine Schwester. Das klingt voll so, voll süß.
Wie ist das bei Männern?
Oh, mein Bruder heißt Nur und Nur bedeutet sowas wie nicht Licht, sondern mehr so wie Erleuchtung oder also ja, doch, es geht so ein bisschen in die Richtung.
Ist das ähnlich wie das Noah
Nee, ist ganz anders.
Oh, Nur aber wie ist dein Spitzname?
Ruru.
Nein, seiner.
Ach so, von meinem Bruder?
Ja. Wie werden die gebildet? Weil ich möchte meinen eigenen jetzt bilden.
Ah, weißt du, oh mein Gott, weißt du, was lustig ist? Weil wir jetzt über Spitznamen reden, fiel mir das gerade ein. Ich sage ja zu meinem Vater Papa, also Baba im Arabischen. Zu meiner Mama sage ich Mama. Wenn meine Mutter mich ruft, sagt sie zu mir Mama. Wenn mein Papa mich ruft, sagt er zu mir Baba.
Echt?
Ja, das ist im Arabischen so. Ja, ist abgefahren, ne?
Voll. Warum?
Warte, ich mach den Test jetzt mit meinem Vater. Ich muss ihn jetzt einmal kurz anrufen.
Okay, mach Lautsprecher.
Aber ich werde dann direkt auflegen müssen, weil er wird mich sonst muss ich ewig lange Diskussionen über irgendwas Politisches mit ihm führen. Das sprengt mich jetzt an. So, Moment.
Sag mal Merhaba.
Ihr
Gesprächspartner.
Oh, Padre. Okay, vielleicht ruft er mich gleich an und dann kann ich herangehen.
Mach auf laut.
Ja, mach
okay. Ja, okay, also das heißt, mit meinem Nachnamen kann man keinen Spitznamen bilden, weil ich hätte die witzige Idee, Ruru und bla bla bla, der Folgenname, verstehst du?
Sascha, können wir jetzt bitte den Podcast beenden?
Okay. Was, wenn dein Vater anruft?
Nein, ich will jetzt nicht. Ja, ich will es jetzt gar nicht beenden. Okay. Ich warte darauf, dass er mich zurückruft.
Okay.
Ich meine, mir könnte ja auch was passiert sein. Ich rufe meinen Vater nicht so oft an einem Donnerstagabend an. Der könnte sich denken, meine Tochter ruft mich an. Jetzt muss ich mir Sorgen machen. Vielleicht will sie, dass ich eine Lampe anbringe. Lieber
geiler
nicht
Callback. Ah nee, sie hat ja Sascha. Der weiß ja, was ein Stromprüfer ist.
Aber ich finde das ehrenwert und das berührt mein Herz ganz tief, dass du den Callback überhaupt gesehen hast.
Also wenn er zurückruft, wird der Name dieser Folge auf jeden Fall unsere beiden arabischen Spitznamen sein. Wenn er nicht anruft, lassen wir uns irgendwas anderes einfallen.
Versuchen wir es das nächste Mal wieder. Okay. Ich wette mit dir, er lässt einmal anklingeln, damit ich ihm nicht vorwerfen kann, er hätte mich nicht zurückgerufen.
Klassiker. Es ist Folge 11. Schnapszahl, wir haben gesagt, wir trinken in Folge 11.
Wir müssen die nächste Folge angetrunken machen, ja.
Ey.
Ich fürchte auch.
Okay, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, das noch. Weißt du? Eine Sache noch.
Ja. Bitte, okay?
Okay.
Jetzt mal ganz ernst. Ja. Kein Spaß. Sagt uns bitte, worauf ihr Bock habt. Wen wollt ihr als nächsten Gast hören bei uns? Wir haben so einige Ideen und wir haben so einige Leute. Aber mich würde mal interessieren, was die Leute gerne hören möchten.
Echt?
Ja, du nicht?
Nö. Wir machen ja unser Business.
Was für Business?
Ich hab dir das schon mal gesagt. Mir ist das Business scheißegal, was die Leute von dem Podcast halten. Das ist
nein,
nur unser Hobby.
Nein, darum geht das nicht. Ich will mich inspirieren lassen. Inspiriert mich.
Ja, Inspiration ist okay.
Okay. Sascha, es ist so schön, wieder mit dir hier zu sitzen und Podcast zu
voll
machen.
Voll. Schön mit Klimaanlage. Eure Armut kotzt mich an, ey. Spaß. Ich wünsche jedem von euch eine Klimaanlage, wirklich.
Jella sagt ciao.
Ciao. Wo ist das Bleibt sexy?
Nein, das möchte ich nicht mehr sagen.
Okay.
Das ist dein Spruch.
Okay, ciao.